Wir hören nun den fünften Teil schon. Und dieser fünfte Teil hat das Thema Das Kommen des Menschensohnes in Macht und Herrlichkeit. Wer ist der Menschensohn? Er ist zugleich der Gottessohn. Mensch durch Maria, Gottessohn, indem Gott ihn durch den Heiligen Geist im Leib der Maria auf die Erde gesandt hat, durch die Jungfrauengeburt. Und die Bezeichnung Menschensohn hat der Herr Jesus verwendet für sich, immer wieder auch in der Öffentlichkeit. Da konnte man ihn nicht gleich angreifen, dass er sich zu Gott macht, obwohl er natürlich Gottes Sohn ist. Und gleichzeitig aber, wer die Bibel kannte, wusste, dass er sich damit auch als der bezeichnet, der in Daniel 7 als der Weltenrichter kommen wird am Ende der Zeit. Das ist auch unser Thema heute Abend, das Kommen des Menschensohnes, Jesus Christus, in Macht und Herrlichkeit. Wer weiß denn, warum wir vier Advente feiern in unserer Zeit vor dem Christfest? Vier Advente. Nun, weil es eine vierfache Ankunft unseres Herrn Jesus Christus gibt, wundert vielleicht manche. Die erste Ankunft ist sicherlich jedem bekannt, abgesehen von seiner Vorschattung im Alten Bund, auch im Felsen, im geistlichen Felsen, in der Wüste und so weiter. Aber die erste Ankunft auf Erden als der Jesus Christus, das heißt der Retter Messias oder der Retter Heilskönig auf Deutsch, Jesus Christus. Die erste Ankunft geschah in der Krippe im Stall von Bethlehem. Damals kam er auf die Erde in Fleischesgestalt, eben als Mensch im Leib der Maria, gezeugt ohne Zutun eines Mannes. Und er kam damals auf die Erde in der Zeitenwende, um die Schuldfrage zu lösen. Die Schuldfrage jedes Menschen zu lösen, der das auch annimmt. Das zweite Kommen Jesu, was könnte das sein? Es ist die Ankunft des Herrn Jesus im Herzen des Menschen, der die Versöhnung, die der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, für sich persönlich annimmt. Das ist für uns ganz entscheidend. Es hat mal jemand gesagt, Angelus Silesius, wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so bliebst du ewiglich verloren. Das bloße historische Faktum des Gekommenseins des Messias reicht nicht aus, wenn nicht auch das Aktum, die Tatsache des Gekommenseins in unserem Herzen hinzutritt. Jesus will in uns Gestalt gewinnen durch seinen Heiligen Geist, auf dem Thron unseres Herzens sitzen, durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist nach Johannes 3, neugeboren von oben, von Gott dem Vater. Wohnt Jesus schon in deinem Herzen? Nur dann hast du auch Zugang zum Himmel und wirst nicht dem ewigen Gericht verfallen. Das zweite Kommen. Das dritte Kommen des Herrn Jesus, was wird das sein? Die Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung der Gemeinde, von der wir gehört haben, ausführlich heute Morgen, während der Trübsalzeit, wenn die Not am größten ist, die Hilfe am nächsten, wenn die Drangsal zum Höhepunkt kommt, bevor nun die Zornschalen ausgegossen werden, zur Zeit der letzten, der siebten Posaune, 1. Korinther 15 und Offenbarung 11, dann kommt Jesus für seine Gemeinde und die Gemeinde wird hinweggenommen. Es ist das sogenannte unsichtbare Kommen Jesu für seine Gemeinde, der sie einfach zu sich ruft, damit sie mit ihm wieder erscheint bei der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches und mit ihm regieren wird während dieser Zeit und dann auch in Ewigkeit bei ihm sein wird und ihn schauen darf als das Lamm von Golgatha, das zugleich der Löwe von Juda ist und der Herrscher in alle Ewigkeit, der auf dem Thron sitzt neben Gott, seinem Vater. Das heißt immer in der Offenbarung, auf dem Thron sitzt Gott, der Vater und das Lamm. Und die sieben Geister Gottes sind um den Thron. Auch der Heilige Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, kommt auch da ganz deutlich wieder zum Ausdruck. Die dritte Ankunft, der dritte Advent auf Lateinisch, Adventus, Ankunft, ist die Entrückung. Und dann die vierte Ankunft ist die sichtbare Wiederkunft auf der Erde. Als der Herr Jesus zum Himmel fuhr, auf dem Ölberg, in Jerusalem, gegenüber vom Tempel, von dem er hinweggegangen war, weil sie ihn abgelehnt hatten, die überwiegende Führungsschicht. Dann war er auf dem Ölberg, nach der Auferstehung dann, nach der Kreuzigung und Auferstehung, und fuhr sichtbar vor ihren Augen zum Himmel. Und ein Engel erschien, oder mehrere auch, ich glaube es war ein Engel, und sagte zu ihnen: Der Herr wird sichtbar so wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Und davon lesen wir jetzt aus Matthäus 24. Matthäus 24, wir kamen heute Morgen bis zu dem geheimnisvollen Vers, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier, sein Hinweis auf die Schlacht von Harmagedon, wo das Fleisch der Besiegten verfaulen wird und die Geiervögel darüber kreisen, Offenbarung 19. Aber ich lese nochmal ab Vers 27. Zuvor findet sich die Warnung vor falschen Christusen und falschen Propheten, solchen Gestalten, die sich als der wiedergekommene Christus ausgeben. Auf sie sollen wir nicht hereinfallen. Und sie kommen in menschlicher Gestalt hier, werden geboren, wachsen heran und geben sich als Christus aus. Aber so wird Jesus Christus nicht kommen bei seinem Erscheinen für die gesamte Menschheit, sondern dann wird er so kommen, wie es jetzt hier heißt. Verse 27 folgende. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir erheben uns nochmals zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns das verheißen hast, dass du kommen wirst für deine Gemeinde und dass du auch kommen wirst für die Welt. Herr, schenk uns, dass wir bei deinem Kommen dabei sind für die Gemeinde, dass wir nicht in die Drangsal bis zum Ende hinein müssen und auch nicht in die ewige Verdammnis, sondern dass wir zu deinen bluterkauften, geretteten Kindern gehören dürfen. Lass auch diesen Abend dazu dienen, dass wir in dir festbleiben und dass wir gestärkt werden im Glauben. Amen. Amen. Das Kommen des Menschensohns Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Ich möchte noch mal einiges sagen zu den Kennzeichen dieser sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi für die gesamte Menschheit. Zunächst, Jesus Christus kommt wieder als der Menschensohn. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. So lesen wir bereits im Propheten Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. So sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 30. Der Menschensohn ist der Sohn Gottes, der als der Richter auf den Wolken des Himmels wiederkommt. Und sein Zeichen, das gibt es verschiedene Deutungen, entweder einfach er selber in seiner sichtbaren Wiederkunft oder auch das Kreuz oder einfach seine Herrlichkeit in dieser Lichterscheinung, weil Gott ist Licht, ja, auch diese Aussage gibt es. Über dieses Zeichen wollen wir nicht spekulieren. Entscheidend ist, dass ihn dann alle sehen werden, auch die, die ihn abgelehnt haben. Und bei ihnen wird dann Heulen und Wehklagen sein, weil es dann zu spät ist, wenn sie ihn nicht angenommen haben. Bei seiner Wiederkunft für die gesamte Menschheit wird Jesus Christus im Gegensatz zur Lehre verschiedener Sekten und Schulen sichtbar wiederkommen. Bei der Gemeinde unsichtbar, aber für die Menschheit dann sichtbar und auch für die, die dann auf der Erde leben aus der Gemeinde, werden sich auch wieder welche bekehren nach der Entrückung. Und deshalb heißt es wegen dieser sichtbaren Wiederkunft in Sacharja 12, Vers 10, also bereits im Alten Bund, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Das habe ich auch in Israel gesagt, Juden, die noch nicht gläubig waren, gesagt, guckt mal hier bei den Propheten im Alten Bund, in der hebräischen Bibel, steht auch schon, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Es wird dann auf ganz Israel von ihnen gedeutet, aber es ist eindeutig eine Person, die sie ansehen werden, ganz physisch, leiblich, die da wiederkommt. Und noch deutlicher im Neuen Testament, wenn Jesus sagt, in Matthäus 26, Vers 64, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und in Offenbarung 1, Vers 7, es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Also eine sichtbare Wiederkunft. Keiner wird bestreiten können, es hat doch gestimmt und wir waren so töricht und haben es nicht geglaubt, waren verblendet. Weiter steht hier, dass Jesus auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. In Vers 30, Matthäus 24. Und zwar mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nicht mehr in Schwachheit und Unscheinbarkeit wie im Stall von Bethlehem, sondern jetzt in seiner wahren Gestalt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Denn er ist Gott von Ewigkeit her, im Schoße des Vaters. Und jetzt zeigt er seine Macht. Die Jünger haben sie an einer Stelle auch schon erkennen dürfen, als er damals in Israel gewandelt ist. Wisst ihr, an welcher Stelle das war? Auf dem Berg der Verklärung. Da durften sie einen Blick tun in die Lichtherrlichkeit Gottes in Jesus Christus, als sein Angesicht leuchtete und die Kleider weiß wurden und es leuchtete wie die Sonne. Ja, ich gebe es jetzt frei wieder. Die Verklärung, eine Vorausschattung kann man ja nicht sagen, Vorauserleuchtung der himmlischen Lichtherrlichkeit. Auch ein Zeichen des Menschensohnes, diese Verklärung. Jesus wird auf den Wolken des Himmels kommen, also nicht mehr hier auf der Erde heranwachsen. Ganz wichtig, um die falschen Christus vom richtigen, wahren Christus zu unterscheiden. Es wird geschehen inmitten dieser sichtbaren Schöpfung. Die Wolken, das steht sicherlich so als der Bereich, über dem Gott sich befindet und seine Sichtbarkeit bis jetzt noch verhüllt. Aber es wird dann durchbrochen werden, die Transzendenz kommt in die Immanenz, die Überweltlichkeit in die Innerweltlichkeit hinein. Der Fleischgewordene kommt nun als der Erhöhte und als der Weltenrichter zur Menschheit, die ihn überwiegend leider abgelehnt hat. Dann heißt es weiter in Vers 27, wo die Rede vom Blitz ist, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Von Ost nach West übrigens, geht von Jerusalem aus und geht dann nach Westen um die Erde herum, dieses Licht. Und das wird auch plötzlich sein. En atomo heißt es einmal an einer Stelle, wie in einem Atom, einem Augenblick, in einem Nu. Manche sprechen ja vom Urknall. Ja? Aber wenn Jesus erscheint, dann wird es auch in einem Augenblick geschehen. Für die Schöpfung hat Gott sich aber 6 Tage Zeit gelassen von 24 Stunden. Es wurde Abend und Morgen, der erste Tag und so weiter. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird in einem Nu er für alle auf der ganzen Erde sichtbar sein. Das ist für Gott kein Ding der Unmöglichkeit. Der Mensch hat ja heute selber schon die Möglichkeit der Kommunikation, alles zu erreichen mit Botschaften rund um die Erde. Um wie viel mehr Gott, der alles geschaffen hat, alle Planeten, nicht nur unsere kleine Erde. Plötzlich wird er wiederkommen. Und so heißt dann auch weiter im gleichen Kapitel, das werde ich diese nächsten Abende noch auslegen, so der Herr will und wir leben. Da heißt ja dann weiter, ihr wisst, dass er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und das steht auch zum Beispiel dann auch in 1. Thessalonicher 5, Da schreibt der Apostel Paulus, ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Eine ganz deutliche Warnung an eine Menschheit, die gerade zur Zeit ganz massiv meint, sie könne ihr Weltfriedensreich selber aufbauen, ohne Jesus als den einzigen Friedefürsten, als den einzigen Weg zum Vater. So wie jetzt dieses Assisi-Treffen zum Donnerstag stattfindet mit den Religionen, wo man sagt, die Aufgabe, den Weltfrieden zu sichern, übersteigt die religiösen Differenzen. So hat Johannes Paul II. 1986 verkündet und jetzt wird es auch wieder veranstaltet. Dabei übertritt man das erste Gebot und die das tun, die werden keinen Frieden haben, auch keinen irdischen Frieden. Höchstens dann das kurzlebige Scheinfriedensreich des Antichristen. Das wird kommen, aber kein dauerhafter Friede. Die Gottlosen, so spricht der Herr, haben keinen Frieden. So steht im Propheten Jesaja. Ein weiteres Kennzeichen, Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit wieder. Beim ersten Mal, wie schon erwähnt, in Niedrigkeit, beim zweiten Mal in Herrlichkeit, beim ersten Mal, um die Schuldfrage zu lösen, beim zweiten Mal, ich meine das zweite Mal jetzt grob gesehen, es gibt ja 4 Ankünfte, aber Bethlehem und dann auf den Wolken habe ich jetzt als zweites bezeichnet, diese große Wiederkunft für die Welt, da kommt er dann, um die Machtfrage zu klären. Beim ersten Mal die Schuldfrage und dann am Ende die Machtfrage. Und der Herr Jesus kommt nicht allein wieder, sondern mit seinen Engeln. Er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Winden, von einem Ende des Himmels wohl bemerkt, bis zum anderen. Das ist kein Widerspruch zur Lehre der Entrückung während der Trübsal, denn er sammelt sie ja von einem Ende des Himmels bis zum anderen, sind schon beim Herrn, die Auserwählten, und die sich dann noch bekehren, werden auch gesammelt. Und alle zusammen werden dann wieder kommen, um im tausendjährigen Reich mit ihm zu herrschen. So lesen wir ja dann in Offenbarung 20 mit seinen Heiligen. Nun wird hier noch der Vers 29 genannt. Da heißt es, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, das heißt, so am Ende der Trübsalzeit wird sich das zuspitzen, nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Kommt es wieder in der Offenbarung an Johannes vor? Ja, in mehrfacher Steigerung. Wir wissen ja, es gibt 4 Gerichtsreihen, nicht nur 3. Siegelgerichte, Posaunengerichte, Donnergerichte, die versiegelt bleiben, die Donnergerichte, aber dann die Zornschalengerichte. 3 Gerichtsreihen sind enthüllt, eine ist verschlossen geblieben, aber diese 3 sind uns bekannt, Siegel, Posaunen und Zornschalengerichte. Und wir haben ja schon gesehen, die letzten Tage, dass die Abfolge in Matthäus 24 sehr genau der Abfolge der Siegelvisionen in Offenbarung 6 entspricht. Und hier sind wir jetzt angekommen, wir haben gestern gehört vom Blut der Märtyrer, das 5. Siegel, und jetzt kommen wir zum 6. Siegel. Die Öffnung des 6. Siegels in Offenbarung 6, Vers 12 bis 14. Das entspricht zunächst einmal dem, was hier in Vers 29 in Matthäus 24 wir lesen. Im 6. Siegel heißt es, in Offenbarung 6, und ich sah, als es, nämlich das Lamm, das 6. Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Eine völlige kosmische Umwälzung, die mit diesen Gerichtsreihen beginnt. Wir wissen auch, dass in Jerusalem sich topografische Veränderungen ergeben werden, dass der Ölberg sich spalten wird, wenn Jesus wiederkommt, und der Strom aus dem Tempel durch den gespaltenen Ölberg hindurch zum Toten Meer fließt und es wieder gesund wird und wieder Fische darin leben. Die Fischer von Engedi stehen am Rand und angeln. Das steht alles ganz wörtlich mit geografischen Angaben, sodass man es nicht symbolisch umdeuten kann. Ganz wörtlich im Propheten Hesekiel etwa geschrieben. Und man muss schon sehr große Kunststücke vollbringen, wenn man es alles dann symbolisch umdeuten möchte. Weil wenn die Bibel geografische und historische Angaben nennt, dann ist es auch geografisch und historisch ernst zu nehmen. Man kann es dann höchstens erbaulich noch symbolisch zusätzlich deuten, aber erstmal immer vom Literalsinn und Kontext her sind die Stellen auszulegen. Leider machen viele den Fehler und drehen das dann alles herum, kommen dann zu falschen Ergebnissen. Nun, das sechste Siegel, das sind wirkliche kosmische Veränderungen. Und ich möchte vorausschicken, dass Gott, der Herr, dieses tut. Wenn ich jetzt einige Vergleiche bringe, was so jetzt schon auf der Erde geschieht, dann soll das nicht damit bestritten werden, dass Gott selber diese Dinge tun kann. Dass die Sterne vom Himmel fallen und die Sonne schwarz wird und so weiter. Natürlich denken wir hier an Sonnenfinsternis, an Meteoritenhagel. Sterne können auch Meteoriten sein, kleine Sterne, es können aber auch große sein. Wir wissen das nicht, wie genau dann das geschehen wird. Auf jeden Fall habe ich halt schon die letzten Tage ausgeführt, die Katastrophen, die wir jetzt schon erleben als Zeichen der Endzeit. Ich habe über die Erdbeben geredet, über die Kriege, über die Umwälzungen, über die kosmischen Veränderungen könnte man etwas sagen. Die Verdunkelung der Atmosphäre durch viele Abgase oder die Verstärkung der Sonneneinstrahlung wird auch in der Offenbarung genannt. Das sind auch zum Teil menschliche Schuld, ja, dass die Ozonschicht abgebaut wird, wie viele Forscher behaupten und so weiter. Ich denke, dass das auch stimmt. Jedenfalls wird da noch vieles geschehen. Und so steht auch hier, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren. Man weiß, dass zum Beispiel allein der Ausbruch des Vulkans Krakatau 1883 dazu führte, dass der Himmel wochenlang verfinstert war und die Menschen klagten über Ascheregen und Dunkelheit. Nur durch den Ausbruch eines einzigen riesigen Vulkans Krakatau. Und auch andere Ausbrüche. Und wir haben auf der Erde, ich weiß nicht, hunderte Vulkane, vielleicht sogar noch mehr, ich habe sie nicht gezählt. Im Mittelmeer soll ein Vulkan schlummern, der ist so groß, wenn der ausbricht, muss man bis zu 100 Meter hohe Flutwellen um das Mittelmeer herum erwarten. Und die Erde ist in Bewegung, allein, ich habe schon erwähnt, die Tage durch ein Erdbeben in Argentinien vor einigen Jahren, hat sich die Erdachse, wenn auch minimal, verschoben, aber so stark war die Erschütterung. Und es hat auch Folgen, auch schon bei minimalen Umwälzungen. Aber am Ende der Trübsalzeit und wenn der Herr dann wiederkommt, wird es große Umwälzungen, das heißt ja Katastrophe, Umwälzung, große Umwälzungen geben, griechisch Katastrophe, ja, Umwälzen. Und es steigert sich dann bis zur siebten Zornschale des Gerichts. Auch das klingt hier schon an. Das ist ja alles in Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn. Und da geht ja direkt dann auch die siebte Zornschale voraus. Und die möchte ich noch lesen als Ergänzung. In Offenbarung 16, Verse 12 folgende. Offenbarung 16, Verse 12 folgende. Und der sechste Engel goss, das ist die sechste Zornschale, Entschuldigung, die siebte wollte ich zitieren. Und ja, ich lese aber ab Vers 15, weil nämlich der Herr Jesus in Matthäus 24 auch vom Kommen wie ein Dieb redet. Also überraschend heißt es, plötzlich, unverhofft. Ab Vers 15 und danach kommt dann die siebte Zornschale. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Das ist die Endschlacht gegen den Antichristen vor der Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches Jesu Christi. Und davon spricht der Herr auch hier. Die Drangsalzeit endet ja mit der Schlacht von Harmageddon und dann richtet der Herr sein Millennium, das tausendjährige Friedensreich, auf. Und deshalb, er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt, und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels zum Thron her, die sprach, es ist geschehen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen, und die Städte der Heidenvölker fielen, und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zornes gebe. Und jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Keine Umkehr mehr dann, wenn es soweit ist. Nur noch Lästerung. Deshalb, jetzt ist noch Gnadenzeit, umzukehren. Aber irgendwann ist es ein zu spät. Wer dann da hineinkommt, sie lästerten. Es ist schrecklich, wenn man das liest. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird gerettet werden. Vor diesen Gerichten oder dann auch, wenn er sich bekehrt, noch durch die Gerichte hindurch. Aber es gibt auch ein zu spät. Nun komme ich zum deutlichsten aller Endzeitzeichen. Wer weiß, was das ist? Das ist der große zweite Teil heute Abend noch. Das deutlichste aller Endzeitzeichen. Da müssen wir nur weiterlesen. Hier. Ab Vers 32, Matthäus 24, ab Vers 32. An dem Feigenbaum, lernt ein, jetzt hat es geschaltet, ja, der Feigenbaum für Israel, lernt ein Gleichnis, wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Der Sommer, da blüht alles auf und dann kommt die Ernte der Welt, das Weltgericht. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Der Sommer und auch der Herr. Ja. Und was das heißt, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, auch darauf möchte ich die Zeit reicht noch eingehen. Aber zunächst einmal generell zu dem Feigenbaum. In der Bibel wird mehrfach der Feigenbaum als Symbol für Israel verwendet. Übrigens auch der Weinstock, aber eben auch der Feigenbaum, als der, der Frucht tragen soll, sie aber dann nicht trägt. Und konkret, Israel lehnt Jesus als den gekommenen Retter und Messias ab. Und deshalb, weil er dann keine Blätter trägt, unfruchtbar ist, wird er abgehauen. Israel ist beiseite gesetzt worden in der Heilsgeschichte. Nach der 69. Jahrwoche, von der wir heute Morgen gehört haben, ist eine Lücke entstanden bis zur 70. Jahrwoche, die dann anfängt, wenn der Antichrist ein Bündnis mit Israel zu Wege bringt, gemäß Daniel 9, Vers 27. Dann beginnt die 70. Jahrwoche zu laufen. Und in der Mitte wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen, seine Maske fallen lassen und sich als das Tier aus dem Meer offenbaren, als die grausame Bestie von Daniel 7 auch zu finden. Und Offenbarung 13. Der Apostel Paulus erklärt das Geheimnis der Verstockung Israels, der Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und zwar im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 25 und 26. Der Apostel Paulus schreibt, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis... Man muss immer auf dieses Bis achten in der biblischen Prophetie. Solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Ich verstehe daraus den berufenen Rest aus Israel. Nicht unbedingt jeder Israelit, sondern es ist die Vollkommenheit derer, die den Messias annehmen. Aber da gibt es verschiedene Ansichten drüber. Ich wollte es nur erwähnen. Aber das heißt, indem damals die Mehrheit der jüdischen Oberschicht vor allem Jesus verworfen hat, sie waren verstockt, ist das Heil zu den Nationen gegangen, vor allem eben auch durch Paulus selber und andere Heidenapostel und Heidenboten. Und darauf wurden auch wir, Germanen und so weiter, erreicht. Aber am Ende wird Israel wieder eine Funktion in der Heilsgeschichte erlangen und auch gerettet werden, die Jesus annehmen aus den Juden. Das jüdische Volk hat also wegen seiner Ablehnung Jesu als Messias ein doppeltes Gericht erleiden müssen. Die geistliche Verstockung und die Zerstreuung unter alle Völker. Diaspora, Zerstreuung. Letztere hat von Jesus ebenfalls angekündigt, und zwar in Lukas 21, im Jahre 70 nach Christus mit der Eroberung Jerusalems durch die Römerheere und der Zerstörung des Tempels als religiösem Zentrum ihren Anfang genommen. Haben wir auch schon ausführlich gehört. Aber am Ende der Zeiten, so ist vorausgesagt, wird sich das Schicksal des jüdischen Volkes wenden. Leider können es manche Christen nicht erkennen, aber in der Bibel steht es ganz klar. In unübertrefflicher Symbolik hat der Prophet Hesekiel die Wiederherstellung Israels bereits vor rund 2.500 Jahren vorausgesagt. In Hesekiel 37 lesen wir, wie zuerst die verdorrten Totengebeine zusammenrücken. Das ist ein Bild für den Holocaust übrigens, ja, wo man diese Totengebeine buchstäblich auch heute noch auf Fotos sehen kann, die aus den Massenvernichtungslagern hier herausgefunden wurden. Aber ja, Gott schafft Neues, das verstreute Volk wird gesammelt. Dann bläst Gott Atem in sie, das Volk wird geistlich erneuert. So lesen wir zum Beispiel in Hesekiel 37, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israels. 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Staat Israel ausgerufen. Und weiter heißt es, und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Hesekiel 37. An dieser Stelle sind einige Hinweise notwendig. Und zwar die Kapitel Hesekiel 36 bis 39, die für die endzeitliche Israel-Prophetie von großer Bedeutung sind, enthalten immer wieder den ausdrücklichen Hinweis, dass viele dieser Voraussagen wann eintreffen werden? In den letzten Tagen, steht ausdrücklich da. Ich möchte nur 2 Stellen einmal nennen, für die, die es nicht glauben. Denn manche denken, das sei in babylonischen Gefangenschaft gewesen, hätte sich damals dann erfüllt, als sie wieder heimkehren durften. Sicherlich ist auch vieles darauf bezogen. Aber es gibt viele Aussagen, gerade ab Kapitel 36 in Hesekiel, die sich auf die Endgeschichte beziehen. Eindeutig. Und so heißt es dann zum Beispiel in Hesekiel 38, Vers 8, da geht es etwa um Gog und Magog. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, die die ganze Zeit verödet wurden. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun alle in Sicherheit. In der letzten Zeit, in der Endzeit. Und genauso in Hesekiel 38, Vers 16 heißt es, und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will. Zur letzten Zeit wird es geschehen. Also in unserer Zeit. Zur letzten Zeit wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse, damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde. Ja, Jesus wird sichtbar wiederkommen vom Ölberg her und eingreifen und den antichristlichen Heeren ein Ende machen. Gog und Magog kommen übrigens meines Erachtens 2-mal, nämlich am Ende der Trübsalzeit, die antichristlichen Heere hängen damit zusammen, und dann aber auch nochmal nach dem Ende des 1000-jährigen Reiches, also am Ende, wenn Satan losgelassen wird, wird auch nochmal von Gog und Magog die Rede sein, Offenbarung 20. Beim ersten Mal, wenn Gog und Magog auftreten und besiegt werden, am Ende der Trübsalzeit dann, da werden 7 Jahre lang die Waffen verbrannt, heißt es auch in der Prophetie. Und das wird dann im neuen Himmel, der neuen Erde nicht sein. Also es gibt 2 Erfüllungsebenen, auch von Gog und Magog in diesen Schlachten. Wie schon gesagt, dass Prophetie sich oft in mehreren Ebenen und Schichten erfüllt, mehrfach. Meines Erachtens haben deshalb die Ausleger nicht recht, die alle endzeitlichen Verheißungen für Israel einfach auf die christliche Gemeinde beziehen. Wird gesagt, Israel ist die Gemeinde, fertig, aus. Das, was da unten lebt, da im Mittelmeer, das hat für uns keine Bedeutung mehr. Falsch. Es ist sehr wohl so, dass Israel am Ende wieder von großer Bedeutung sein wird. Es wird, werde ich gleich noch sagen, in welchen Ebenen zur Bedeutung kommen. Aber es ist sehr verbreitet, bis hinein in fromme Kreise, die sogenannte Substitutionstheorie. Weiß jemand, was das ist? Die Ersatztheologie. Die Gemeinde ersetzt voll und ganz Israel. Israel völlig beiseite gesetzt. Das findet man in vielen, vielen Kirchen. Katholische Kirche, Calvinisten, viele Lutheraner, viele Freikirchen. Es ist sehr, sehr verbreitet. Und erst im Pietismus wurde das wieder so richtig entdeckt, dass eben nicht stimmt, auch in verschiedenen Brüdergemeinden und so weiter, wurde wieder die Rolle Israels entdeckt, indem man die Bibel wieder wörtlich genommen hat, wie es da steht. Das ist immer die Frage der Auslegung, der Hermeneutik, nämlich die Aussagen wörtlich, wo sie wörtlich auch genommen werden müssen vom Kontext her, oder mache ich eine symbolische Umdeutung, was immer ein großes Wagnis ist und auch eine große Verantwortung, wenn man die Dinge umbiegt, wie es einem selber in sein Weltbild passt. Natürlich hat jeder sein Weltbild, aber wir sollen unser Weltbild immer wieder korrigieren lassen, von dem, was die Bibel uns vom klaren Wortsinn und Zusammenhang her deutlich macht. Man spricht ja vom hermeneutischen Zirkel, aber der wird durchbrochen durch die klaren Aussagen der Heiligen Schrift. Daher bekommen wir Klarheit. Natürlich bleibt unser Erkenntnis Stückwerk, klar, aber das Wichtige, das Heilsentscheidende, das ist ganz glasklar. Der Islamexperte und Missionar Marius Barr hat einmal zu dieser Ersatztheologie oder Substitutionslehre Folgendes gesagt. Ich zitiere aus seinem Buch Zeitbomben der Weltgeschichte, Nahost, die Folgen eines jahrhundertealten Missverständnisses, Folgendes. Er schreibt, für mich persönlich war es ein Schock und eine Offenbarung, als ich erkennen musste, dass falsche Prophetieauslegung bis in manche evangelikalen Kreise hinein gelehrt und vertreten wird. Die Übertragung der Verheißungen an Israel auf die Kirche, respektive auf die Gemeinde, macht ihre Anhänger immun gegen die Prophetie der Endzeit. Immun gegen die Prophetie der Endzeit. Hat nichts mehr zu sagen für diese Leute. Ja. Zum Beispiel extreme Calvinisten und so. Da gibt es nur die Wiederkunft Jesu, sonst nichts. Und dann ist alles glatt gebügelt, was die Bibel über Endzeit sagt. Und die ganzen Stellen müssen dann gewaltsam hier umgebogen werden. Ja, aber es ist dann so nicht so wenig überzeugend. Also Marius Barr schreibt weiter, aus dieser Substitutionstheorie nämlich, sind der Antisemitismus und der heutige Antizionismus entsprungen. Dadurch, dass auch viele Christen Prophetie blind sind und sich somit auf die antisemitische Welle manipulieren lassen, werden sie plötzlich, ohne es zu merken, an der Seite des Antichristen stehen. Zitat Ende, der nämlich dann gegen Israel marschieren wird. Und wenn man ja keine Beziehung hat, ja, auch zu diesem Volk, dann wird man auf der Seite des Antichristen stehen. Und ich wundere mich manchmal, wie hasserfüllt auch manche Christen über die Juden herziehen können. Das auch schon erlebt, in manchen Kreisen. Ganz schockiert. Sind auch keine idealen Menschen, wir wollen sie weder verherrlichen noch verteufeln, aber müssen immer noch sehen, dass wir als Heidennation eingepropft sind in den Ölbaum Israel, Römer 9 bis 11, und nicht umgekehrt. Es ist doch unbestreitbar, dass die Rückkehr der Juden nach dem damals Palästina genannten Gebiet tatsächlich eingetreten ist, die Jahrtausende lang vorausgesagt war. Und es gibt kein anderes Land der Erde, das, so wie Israel, fast jeden Tag in den Massenmedien, in den Zeitungen vorkommt. Auch das müsste doch zu denken geben. Ebenso außergewöhnlich war die Entstehung des Staates Israel im Jahr 1948. Viele Wunder. Da möchte ich jetzt nur einiges zitieren, was etwa Fritz Hubmer zusammengefasst hat in seinem Buch Der Heilsplan Gottes. Er schreibt, kaum hatte die überraschte Welt am Morgen des 15. Mai 1948 durch das Radio gehört, dass der Staat Israel geboren sei, da war auch schon der erste jüdisch-arabische Krieg im Gange. Ja. Die Welt erfuhr, dass das militärisch noch schlecht gerüstete Israel einer 50-fachen Übermacht von mit modernsten Waffen versehenen Arabern gegenüberstehe. Man rechnete allgemein mit der Niederlage Israels und der Ausrottung aller jüdischen Ansätze in Palästina. Schon glaubten Kriegsberichterstatter, das nahe bevorstehende Ende des israelischen Widerstandes melden zu können. Da kam die Wende, die auch von Außenstehenden als Wunder bezeichnet wurde. Er schreibt weiter: Die Soldaten Israels erlebten an verschiedenen Frontabschnitten zugleich, dass in der höchsten Bedrängnis Gott selbst eingriff. So wie im Alten Bund. Weil fast keine Waffen mehr zur Verfügung standen, verwendeten sie Schreckattrappen und Geräuschkulissen. Die Beobachter wussten auch vom Einsatz einer neuen feuerspeienden Waffe zu berichten, der man den Namen David, König von Israel, gab. Wie Soldaten der arabischen Streitmächte nach ihrer Niederlage erklärten, sei ein lähmender Schrecken auf ihre Front gefallen. Die arabische Übermacht ergab sich oder floh. Der Krieg des Jahres 1948 war plötzlich zugunsten Israels entschieden. Soweit Fritz Hubmer, diese Zusammenfassung der damaligen Ereignisse. Auch in den weiteren Kriegen geschahen ähnliche Dinge. 1956, 1967 im Sechstagekrieg, sechs Tage nur, ja. 1973 Yom Kippur-Krieg, ganz unfair hat man sie gerade am großen Versöhnungstag angegriffen, wo sie nichts machen dürfen, ja, sozusagen wie am Sabbat. Aber sie haben trotzdem auch da gesiegt. Hubmer schreibt: Auch da vollzogen sich Dinge, die selbst ungläubige Beobachter an die in der Heiligen Schrift berichteten Wundertaten erinnerten, wie sie aus den Tagen der ersten Landnahme unter Josua aus der Väterzeit überliefert sind. Zitat Ende. Und die bewahrende Hand Gottes war auch beim Golfkrieg 1991 zu spüren, als Saddam Hussein mindestens 39 irakische Raketen auf Israel abschoss. Nur ein Israeli starb durch unmittelbaren Raketenbeschuss. Beim Sechstagekrieg 1967 erfüllte sich übrigens eine weitere wichtige biblische Prophezeiung, eine 2000 Jahre alte Prophezeiung von Jesus, nämlich: Wiederum gegen eine vielfache Übermacht kämpfend, errang Israel in einem Blitzangriff einen ans Wunderbare grenzenden Sieg und eroberte am 7. Juni die Jerusalemer Altstadt zurück. Vor der Klagemauer stehend rief General Moshe Dayan, dieser ein mit der Augenbinde, ja, aus: Wir sind zur Allerheiligsten unserer heiligen Stätten zurückgekehrt und werden nie mehr von hier weichen. Jesus hatte es vorausgesagt in Lukas 21, Vers 24, nämlich: Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Es war in heidnischem Besitz und 67 haben die Juden es zurückerobert. Und jetzt wollen die islamischen Nationen es wieder streitig machen und wegnehmen. Aber Gott sagt, ja, er wird selber eingreifen. Es zeichnet sich ja ab, dass Jerusalem tatsächlich, wie es im Propheten Sacharja 12 und 14 vorausgesagt ist, der Taumelkelch für alle Nationen sein wird. Aber sie werden sich alle daran wundreiben. Und es wird auch keine Ruhe geben über Jerusalem als Hauptstadt, weil auch der Islam hier sein drittwichtigstes Heiligtum sieht, nicht den Felsendom, Haim Sharif. Aber Gott wird seine Hand darüber halten. Es werden sich biblische Prophezeiungen für die Endzeit erfüllen. Und deshalb war diese politische Staatsgründung Israels die Voraussetzung zur Erfüllung weiterer prophetischer Aussagen. Und zwar: Der Antichrist wird, wie schon öfter erwähnt, mit Israel ein 7-Jahres-Bündnis schließen, das er aber nach 3,5 Jahren brechen wird. Daniel 9, Vers 27. Alle Völker auf Erden werden gegen Jerusalem in den Krieg ziehen. Sacharja 12 bis 14. In der antichristlichen Trübsalzeit wird Israel Jesus Christus als seinen Messias erkennen und zum Missionsvolk für alle Völker werden. Sacharja 12, Vers 10 und Römer 11, Vers 15. Jerusalem wird das Zentrum des messianischen Friedensreiches Jesu Christi sein. Jesaja 2, Vers 2 bis 4, Jeremia 3, Vers 17, Micha 4, Vers 1 bis 8 und Offenbarung 20, Vers 1 bis 10. Der wiederkommende Herr Jesus selber wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Sacharja 14, Vers 3 und 4. Und wahrscheinlich wird in Jerusalem der jüdische Tempel wieder errichtet, doch wird sich der Antichrist in ihn setzen. Daniel 9, 27, Matthäus 24, 15 und 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Zur Tempelfrage haben wir ja schon geäußert. Man kann es symbolisch deuten auf die Gemeinde und den einzelnen Gläubigen, was auch richtig ist und für die Zwischenzeit auch gilt. Aber am Ende, so bin ich überzeugt, und die Vorbereitungen laufen auch schon bei orthodoxen Juden, wird auch wieder ein Tempel entstehen, aber er wird erstmal vom Antichristen entweiht werden in der Mitte der Drangsalzeit. Aber im tausendjährigen Reich wird wohl dann auch der Tempel von Hesekiel, Kapitel 40 bis 48, in den dort beschriebenen Maßen, den es noch nie gab in dieser Form, aber dann in diesen Maßen bestehen und er wird gereinigt werden von dieser antichristlichen Entweihungshandlung. Israel hat nur wenige Freunde in der Welt. Die UNO hätte der Gründung des Staates wohl kaum zugestimmt, wenn die Juden nicht vorher einen unsäglichen Blutpreis im nationalsozialistischen Holocaust hätten bezahlen müssen. Damals schlug das moralische Gewissen der Welt noch für Israel, wenn auch nicht ungeteilt. Aber in den darauffolgenden Jahrzehnten wurde Israel in der UNO fast immer mit überwältigender Mehrheit niedergestimmt, auch heute, vor allem in der Frage des gewiss schwierigen Palästinenserproblems. Aber niemand wird erwarten können, dass sich die Juden aus dem Land ihrer Väter wieder vertreiben lassen. Die Feinde Israels, Ahmadinejad heute, damals Saddam Hussein, es kommen immer wieder neue Widersacher, sie wollen die Juden ja am liebsten ins Meer treiben. Im Grunde wollen sie gar keine Juden dort haben. Ich habe ja schon den Ausrottungsplan gestern Abend zitiert, dieser panislamischen Geheimkonferenz von 1980. Alle, die nicht Moslems geworden sind, in diesen Ländern des Nahen Ostens sollen ausgerottet werden. Also alle Christen und alle Juden. Und auch andere vielleicht, aber vor allem diese. Dahinter steht übrigens die alte Feindschaft zwischen Isaak und Ismael, zwischen Juden und Arabern, die immer wieder aufflammt. Diese zwei Linien. Der eine Sohn von der Magd, Ismael, und der Sohn von Sarah, Sarah ist der Isaak. Dieser Hass auf das auserwählte Volk sitzt sehr tief. Dieser Hass ist es, der Hitler erfüllte. Dieser Hass prägte den Antisemitismus aller Jahrhunderte und veranlasste im Jahr 1981 die Islamische Konferenz, den Heiligen Krieg gegen Israel auszurufen. Nun möchte ich einiges überspringen aus Zeitgründen und möchte noch zum Schluss auf einen Vers hier eingehen, und zwar, der ja auch sehr viele Fragen aufwirft und nicht so einfach zu deuten ist. Wisst ihr, welchen ich meine? Vers 34, Jesus spricht wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles geschieht. Was ist hier gemeint mit dem Geschlecht? Im Griechischen steht Genea. Laut dem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament gibt es folgende Bedeutungsmöglichkeiten von Genea: Geburt, Abkunft, Nachkommenschaft, Geschlecht im Sinne einer durch gemeinsame Abkunft verbundenen, also von der gleichen Art oder Abstammung her seiend. Auch das Geschlecht als Zeitbestimmung oder Menschenalter, auch Zeitalter. Im Neuen Testament kommt Genea auch im Sinne von Zeitalter, Periode oder Art vor, bedeutet aber meist Zeitgenossenschaft. Es kann auch das böse Geschlecht gemeint sein, das ehebrecherische Geschlecht, das ungläubige Geschlecht, so sagt der Jesus manchmal gegenüber denen, die nicht glauben. Es wird diesem ungläubigen Geschlecht kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona, ja, und so weiter. Ja, da merken wir übrigens schon, dass es etwas mit den Juden zu tun hat, die auch gerade damals verstockt waren und zum Großteil bis heute leider noch verstockt sind gegen Jesus als den bereits gekommenen und wiederkommenden Messias. Messias Israels und der gesamten Menschheit und Retter aller derer, die ihn annehmen. Es gibt eine Vielfalt von Bedeutungsmöglichkeiten für diesen Vers 34, möchte mal nennen. Manche sagen, es sei einfach das Menschengeschlecht, aber das wäre banal, das Menschengeschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Das brauchen wir nicht extra sagen, nicht? Ist klar, dass es die Menschen immer geben wird, sogar noch in der Ewigkeit. Die müssen nicht erst vergehen, bis es alles geschieht. Dann gibt es die jüdischen Zeitgenossen Jesu. Da ist zumindest eine Teilwahrheit. Nämlich die jüdischen Zeitgenossen Jesu haben noch einen Teil der Prophezeiungen aus Matthäus 24 erlebt, nämlich den Ansturm der Römerheere, die Zerstörung des Tempels, das Aufstellen des Gräuels der Verwüstung auch, im Sinne dessen, dass der Tempel zerstört wurde, später dann auch entweiht, 136 nach Christus, haben zumindest ihre Nachkommen dann erleben müssen zum Teil. Also 70 nach Christus, das haben sie noch erlebt, viele, die Jesus auch erlebt hatten, 40, 30 Jahre vorher. Aber doch denke ich, dass es weiter zu fassen ist, nämlich weil es nachher heißt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Also nicht nur das, was hier vorher gesagt ist mit der Tempelzerstörung, also dem Gräuel der Verwüstung, der da aufgestellt wird, ist eine Teilerfüllung. Es wird am Ende sich übrigens nochmal erfüllen, bin ich überzeugt, habe ich heute Morgen begründet. Aber es heißt ja, bis dies alles geschieht, das heißt, bis alle Zeichen der Zeit und der Endzeit sich erfüllen, wird dieses Geschlecht nicht vergehen. Ja, was könnte gemeint sein? Ich denke, es ist ganz klar, dass das Geschlecht der Juden als solches gemeint ist. Diese Art der Juden wird keiner ausrotten können, bis der Messias kommt und bis sie ihn als den erkennen, den sie durchbohrt haben. Wie oft hat man schon durch Pogrome, durch Vernichtungen versucht, die Juden auszurotten? Ja, am grausamsten in Deutschland. Aber es ist keinem wirklich gelungen. Keiner konnte auch verhindern, dass der Staat wieder entsteht, wie es in der Bibel vorausgesagt war. Auch ein wichtiger Gottesbeweis. Der große Fritz war ja selber nicht gläubig, hatte aber einen General, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Jedenfalls hat er gefragt, ob er ihnen einen Beweis geben kann, dass Gott existiert. Dann hat er gesagt, die Juden, mein Herr. Ja. Zieten hieß er, General Zieten, ja, danke. Von Zieten. Oh, Entschuldigung, ja. Von Zieten. Ist ja immer sehr wichtig bei Menschen, diese Sachen. In der Ewigkeit zählt es aber gar nichts. Zählt nur, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Und nicht wie. Ja. Also es ist, und das sehen auch andere Ausleger so im Großteil, die Art, das Geschlecht der Juden. Keiner wird es auslöschen können. Wir haben jetzt viel gehört über Israel heute Abend. Aber es ist sicherlich das zentralste und deutlichste Zeichen der Endzeit, der baldigen Wiederkunft Jesu. Über die anderen Zeichen haben wir diese Tage schon gehört, werden auch noch weiter hören, so der Herr will und wir leben. Und ich lade euch ein, das auch so anzunehmen für euch. Gottes Wort ist die Wahrheit. Gott existiert, er hat die Zukunft geoffenbart in seinem Wort. Und es ist eine große Glaubensstärkung, gerade die erfüllte Prophetie. Es gibt über 6000 Verse in der Bibel mit Zukunftsaussagen. Über die Hälfte hat sich schon erfüllt. Ein großartiger Gottesbeweis und ein Beweis, dass die Bibel wahr ist und dass sich auch das noch erfüllen wird, was sich noch nicht erfüllt hat. Auch das wird noch geschehen und wir freuen uns darauf, wenn der Herr wiederkommt. Bist du bereit, wenn Jesus erscheint? Das ist die entscheidende Frage, die auch heute Abend über uns steht. Bist du bereit, wenn die Entrückung kommt? Bist du wiedergeboren durch Wasser und Geist, reingewaschen durch das Blut des Lammes? Hast du deine Sünde auf Jesus geladen? Am Kreuz von Golgatha wurde sie weggenommen. Und jeder, der bekennen kann, Jesus ist mein Herr und Heiland, er wird Zugang zur himmlischen Herrlichkeit haben. Die anderen werden in der ewigen Verdammnis qualvoll leiden müssen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Ende, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Aber wer zu Jesus gehört, er wird ewige Seligkeit haben, da wird keine Träne mehr geweint, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Was ist deine Wahl, deine Entscheidung? Entscheide dich für Jesus, noch ist es nicht zu spät. Möge er jedem gnädig sein. Amen. Wir erheben uns nochmal zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du bald wiederkommen wirst. Wir sehen es an den Zeichen der Zeit. Herr, lass uns bereit sein, dir zu begegnen. Reinige mein Herz, reinige unsere Herzen durch dein Blut, dass nichts zwischen dir und uns steht. Und schenk auch solchen Menschen, die noch nicht glauben können, den rettenden Glauben, dass auch sie auf der Seite des Siegers stehen dürfen. Dir sei Lob und Ehre gebracht. dem Lamm von Golgatha. Amen.